Ja, wir machen heute weiter in der bereits angefangenen Serie aus dem Hebräerbrief unter dem Titel Sicher zum Ziel. Und heute soll es gehen, da geht es ja insgesamt um 6 Gefahren, vor der wir im Hebräerbrief gewarnt werden. Und heute soll es über das Thema gehen, die Gefahr der Schwerhörigkeit. Und im alltäglichen Leben ist Hören sehr wichtig, noch wichtiger als das Sehen. Und dieses Foto auf dem Beamer zeigt ganz eindrucksvoll, schon im zarten Kindesalter lernen wir es, unsere Lauscherchen aufzusperren. Und durch ständigen Gebrauch des Ohres wird das Gehirn zum Auswerten der Töne trainiert. Und wenn die Hörfähigkeit beginnt abzunehmen, ist man daher gut beraten, sich frühzeitig ein gut angepasstes Hörgerät zu beschaffen, bevor das Gehirn die Auswertung der Töne verlernt. Und das hat auch mal jemand gehört und hat daraufhin einen Hörgeräteakustiker aufgesucht. Aber selbst einfache Hörgeräte waren ihm viel zu teuer. Und immer wieder fragte er, gibt es denn nicht noch etwas Billigeres? Der Verkäufer, warten Sie mal einen Moment, der verschwand in einem Nebenraum und kam dann mit einem Kästchen für die Hemdentasche, einem Mikrofon und einem dicken Kabel, das zu großen Kopfhörern führte, heraus. Was soll das denn kosten?
10 Euro.
Was? Nur 10 Euro? Funktioniert das denn dann auch? Na, für 10 Euro natürlich nicht. Aber wenn Sie das tragen, dann spricht jeder so laut, dass Sie gar kein Hörgerät mehr brauchen. Wir sehen also, Hören ist bereits für die Dinge des täglichen Lebens sehr wichtig. Aber noch viel wichtiger ist die geistliche Hörfähigkeit. Die geistliche Hörfähigkeit, also Gottes Stimme zu hören, ist unerlässlich fürs innere Wachstum. Und genau aus diesem Grund steht die geistliche Hörfähigkeit auch unter Dauerbeschuss des Bösen. Im Römer 10, 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Worte Gottes. Der Glaube kommt also aus der Predigt, das heißt gesprochenes Wort, oder eben direkt aus dem Worte Gottes, zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen. Und der Böse will aber nicht, dass jemand zum Glauben kommt. Will da schon abblocken. Aber wenn jemand bereits gläubig ist, dann möchte der Feind, dass er als Christ möglichst unfruchtbar ist. Der Feind will also das Hören verhindern. Und da gibt's einige Beispiele, wie er das tun kann. Es gibt viel mehr, aber ich habe mal einige herausgegriffen. Sind einmal die Störgeräusche. Das heißt, die geistliche Aufmerksamkeit soll einfach runtergesetzt werden auf ein Niveau, wo nicht mehr viel passieren kann. Oder das Übertönen. Das heißt, die leise Stimme des guten Hirten zu überdecken. Oder Ablenken. Anderes zum Beispiel wichtiger machen. Aber vorher mache ich noch das und das, bevor ich mich ums Wort Gottes kümmere. Und dann im Nu ist Abend. Oder Abändern der Nachricht. Das ist eine ganz gefährliche Sache, die in unseren Tagen auch oft stattfindet. Entschärfen einer biblischen Aussage. Und das geschieht oft unter frommem Deckmantel. Und in Wirklichkeit wird wertvoller Wahrheitsgehalt zur Seite geschoben. Und dann das Verbreiten von Fake News. Eins ganz Bekanntes zum Beispiel ist die Aussage, Leiden ist unbiblisch. Gott will, dass Christen reich und gesund und glücklich sind auf dieser Erde. Und es deckt sich, wenn wir die Bibel lesen, überhaupt nicht mit biblischer Aussage und stürzt viele Geschwister in tiefe Seelennot. Damit haben wir jetzt so ungefähr unser Thema umrissen. Sicher zum Ziel, die Gefahr der Schwerhörigkeit. Insgesamt bietet der Hebräerbrief Hilfe zu 6 Gefahren an. Erstens Gefahr des Vorbeigleitens, das hatten wir bereits. Zweitens Gefahr des Zweifels, da hatten wir 2 Predigten zu. Und jetzt das dritte, Gefahr der Schwerhörigkeit heute. Es steht noch aus, Gefahr des Verlassens, des Verachtens, des Verleugnens. In den ersten zehn Versen des Kapitels 5 vom Hebräerbrief wird unser Heiland Jesus Christus als vollkommener hoher Priester beschrieben. Und die Highlights da drin sind, Jesus hat Mitleid mit uns. Zweitens, Jesus hat durch Leiden Gehorsam gelernt, uns zum Vorbild. Und drittens, Jesus ist vollkommen und hat allen, die ihm gehorsam sind, ewige Seligkeit erwirkt. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die wir heute haben. Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Über diesen, also über Jesus, haben wir viel zu sagen. Und was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche vermögens der Gewohnheit geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Ich habe jetzt in 3 Abschnitte unterteilt, die einer zunehmenden Steigerung einhergehen. Es soll darum gehen, den Zustand zu erkennen, in denen sich jemand befindet, und auch Auswege aufzuzeigen. Punkt 1 ist die Unachtsamkeit. Das ist der Einstieg in die Schwerhörigkeit. Das zweite ist die Hörverhinderung. Das kann absichtlich oder auch unabsichtlich sein, dass wir das Hören verhindern. Und der Endzustand ist dann die Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit ist für uns sehr vielschichtig und bei weitem nicht nur organisch. Es fängt mit der Aufmerksamkeit an. Da ist nämlich das Problem der Unachtsamkeit. Und das ist jetzt auch unser erster Punkt, das ist die Unachtsamkeit. Da wollen wir zum Anfang festhalten, dass hier von Christen die Rede ist. Christen sind zum Zeitpunkt ihrer Wiedergeburt immer aufs Engste mit Jesus verbunden durch die erste Liebe, von der auch in Offenbarung 2 die Rede ist. In dieser ersten Liebe achtet man auf alles, was der andere sagt. Da ist man nicht unaufmerksam. Verlässt man diese erste Liebe, dann kommt es automatisch auch im Endzustand zur Schwerhörigkeit und man versteht sich nicht mehr. Andere diesseitige Dinge bekommen mehr und mehr Gewicht und rücken in den Vordergrund. Und Jesus gerät dann bald auf irgendeinen Platz weiter hinten. Und das ist tragisch und gefährlich, weil, wie wir zumindest verstandesmäßig wissen, die Beziehung zu Jesus im wahrsten Sinne des Wortes unendlich wichtiger ist als alle Dinge um uns herum. Wie wichtig ist es da, dass hingehört wird und das Gehörte mit dem Kopf verstanden wurde. Wenn es mit dem Kopf verstanden wurde, soll es ins Herz kommen und schließlich, und das ist das Ziel eigentlich, auch umgesetzt werden. Wenn Dinge nicht umgesetzt werden, sind sie praktisch kaum bedeutungsvoll in unserem Leben. den Hebräer 5,11. Da steht, unter diesem, also unter Jesus, haben wir viel zu sagen, was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Und gerade über diesen Jesus, der so von zentraler Wichtigkeit ist, in Zeit und auch in Ewigkeit, kann der Schreiber des Hebräerbriefes kaum etwas sagen, weil die Empfänger des Briefes schwerhörig sind. Natürlich nicht körperlich schwerhörig, sondern wie es auch dieser Bibelvers gesagt hat, sie sind träge im Hören. Das heißt, sie sind schwerfällig und unmotiviert. Und dazu habe ich auch ein Beispiel. Da sitzt ein Ehepaar beim Frühstück. Die Frau liest Zeitung und sagt zu ihrem Mann, hier steht etwas sehr Interessantes. Nämlich, die Frauen reden 6000 Worte am Tag und die Männer reden nur 3000 Worte am Tag. Aber das einfach nur deswegen, weil die Frauen immer alles zweimal sagen müssen. Daraufhin der Mann, was hast du gerade gesagt? Und das, was eben so lustig war, bekommt einen ernsten Hintergrund, wenn man dieses alte Ehepaar von der Zeit der ersten Liebe kennen würde. Da hat man nicht nur auf jedes Wort geachtet, sondern man hat vieles bereits ohne Worte gehört. Jetzt hieß es in diesem Vers 11, dass die Empfänger des Briefes im Hören träge geworden sind. Das heißt, sie sind es geworden. Anfänglich waren sie das nicht. Unachtsamkeit ist also nicht von Anfang an vorhanden. Unachtsamkeit entwickelt sich, wenn der Nachfolge Jesu die Liebe fehlt. Dann wird die Jesus-Beziehung vernachlässigt, wenn diese Liebe nicht da ist, und dann fängt an, eine Abwärtsspirale sich zu drehen. Dann das Beispiel 2. Das ist ein Beispiel aus meiner Lehrzeit. Da musste ich zwar nicht nach Winterthur, aber ich musste nach Hildesheim zur Berufsschule. Und da stieg ich am gewohnten Gleis in den Zug, habe aber eine Bahnhofsdurchsage nicht beachtet. Und erst als es zu spät ist, sich der Zug in die verkehrte Richtung in Bewegung setzt, da merkte ich mit Schrecken, dass ich im falschen Zug sitze. Das mit der Notbremse habe ich dann doch lieber bleiben lassen, aber da saß ich nun. Es war zwar warm und gemütlich, weil es war im Winter, aber weil ich zum Ziel wollte, habe ich den Zug so schnell wie möglich bei der nächsten Station gewechselt und bin in die richtige Richtung wieder gefahren. Und das ist auch ein Beispiel für unser Glaubensleben. Im Glauben ist die Auswirkung viel schlimmer, wenn wir nicht aufmerksam hinhören. Da geht es nicht nur darum, dass wir einen Zug mal verpassen oder falsche Richtung, da geht es um unser Leben. Wir dürfen uns also nicht davon täuschen lassen, dass es im falschen Zug warm und gemütlich ist, sondern wir sollten auf die Stimme des Herrn achten. Normalerweise wird Gott nämlich eine Zeit lang warnen. Aber dann entwickelt sich unser Leben auch schon in die falsche Richtung. Und weil wir aber zum Ziel wollen, sollten wir so schnell wie möglich den Zug wechseln. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen wichtigen seelsorgerlichen Rat auch geben. Es gibt Fälle, in denen jemand, egal aus welchen Gründen, immer den Zug gar nicht mehr wechseln kann und darunter leidet. Und Israel war genau auch in einer solchen Situation und erkannte den Fehler und klagte bitter dem Samuel ihr Leid. Und jetzt hören wir mal, was der Samuel da geantwortet hat. Samuel, 1. Samuel 12, 20 und 22 können wir das lesen. Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar das Übel alles getan, doch weicht nicht hinter dem Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen Und dann Vers 22. Aber der Herr verlässt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch, ihm selbst, zum Volk zu machen. Soweit 1. Samuel. Und wir sind nicht nur sein Volk, sondern wir sind sogar seine bluterkauften Kinder und können erst recht mit dem Herrn rechnen. Dann kommen wir zum Punkt 2, das ist die Hörverhinderung. Eben ging es ja nur um heruntergesetzte Aufmerksamkeit. Aber man kann absichtlich auch oder auch unabsichtlich das Hören verhindern. Das Hören zu verhindern ist oft sehr gefährlich. Ein bekanntes Beispiel, Kopfhörer beim Radfahren, nicht die Ohrenstecker, sondern die geräuschabschirmenden Kopfhörer. Man hört zum Beispiel nicht ein herannahendes Auto, einen Warnruf oder ein Hubsignal. Und das ist sehr gefährlich. Ich habe das Beispiel von einem TWR-Mitarbeiter, der Randy, der war auf Heimaturlaub und hat geholfen beim Bäumefällen und wäre fast gestorben, sehr schwer verletzt worden. Wegen der lauten Maschinen musste er Gehörschutz tragen. Er arbeitet zwar in einem sicheren Bereich in dem Gelände, aber ein Baum verhakte sich und fiel genau in seine Richtung. Und die verzweifelten Warnrufe der anderen Arbeitenden konnte er nicht hören und wurde sehr schwer verletzt. Also Hören zu verhindern, egal aus welchem Grund, ist im normalen Leben schon gefährlich. Im Geistlichen gibt es keine Situation, wo wir das Hören auf die Stimme des Herrn verhindern sollten. Dann ein weiteres Beispiel. In der Nacht, als die Titanic Mitte im April 1912 gesunken ist, da fuhr ein Schiff ziemlich zu Anfang, als in der Titanic die Leute alle noch guter Dinge waren eigentlich, fuhr ein Schiff in Sichtweite zur sinkenden Titanic vorbei. Die Funker waren schon beschäftigt, Kontakt aufzunehmen zu Schiffen. Und bei diesem vorbeifahrenden Schiff, viele von den Passagieren haben das Schiff gesehen, die Lichter des Schiffes. Aber tragischerweise war dort das Funkgerät wohl nachts unbesetzt. Und so ist das Schiff vorbeigefahren. Und weil die Notrufsignale vom Schiff nicht gehört wurden, starben 1514 Menschen in den eisigen Fluten des Nordatlantik. Das nächste Schiff, die Carpathia, kam nämlich erst mehrere Stunden später vorbei, als die Titanic schon längst gesunken war und alle, die nicht einigermaßen warm und sicher im Rettungsboot waren, waren tot. Und bereits ein Jahr später, 1913, wurde im Seerecht eine verpflichtende 24-Stunden-Funkwache eingeführt, um solch eine unnötige Katastrophe von vornherein zu vermeiden. Und die geistliche Lehre ist jetzt ganz klar. Als Jünger Jesu sollten wir nicht erst auf eine Katastrophe warten, sondern von vornherein eine 24-Stunden-Funkwache praktizieren, um eine Katastrophe zu vermeiden. Und das Neue Testament, das warnt 13 Mal zu ständiger Wachsamkeit. Die Regel ist ja, wenn irgendetwas 2 oder 3 Mal schon in der Bibel steht, dann ist das nichts, was wir beiseite lassen können, sondern Gott will uns ganz wichtige Dinge sagen. Wenn das 13 Mal drin ist, dann müssen wir das ernst nehmen, zu unserem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Geschwister. In Markus 13, 37 steht, was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet, Das ist einer von diesen 13 Ermahnungen zu ständiger Wachsamkeit. Und wie sieht das Wachen jetzt aus? Es sind drei Dinge. Ein wachsamer Christ lebt, prüft und handelt. Die drei Dinge gehören dazu zum wachsamen Leben. Er lebt in ständiger Verbindung mit Jesus. Er prüft die Ereignisse um sich herum mit den Augen Jesu, mit den Augen der Bibel, durch Wort und Gebet. Und er handelt entsprechend. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, auf das Handeln kommt es schlussendlich an, nicht um irgendwelche frommen Gefühle, die wir haben. Ein wachsamer Christ hört also auf das vielfältige Reden Gottes. Gott redet im Heiligen Geist hauptsächlich durch die Bibel, durch die Geschwister und durch unser biblisch geprägtes Gewissen. Das Gewissen wird ja programmiert. Haben wir Einfluss drauf, womit wir das programmieren? Dann haben wir im nächsten eigentlich die Aussage, dass Gott durch fortgesetztes Weghören ein ganz schlimmes Gericht schicken kann. Und das Gericht besteht darin, er führt in die Verstockung. Wenn wir lange genug unachtsam in der Nachfolge waren, dann entwickelt sich daraus ein Verhaltensmuster, bei dem wir automatisch bewusst das Hören verhindern. Aus welchem Grund? Um ungestört den Eigenwillen tun zu können. Und dieses leichtfertige Nicht-Hören-Wollen führt dann in das tragische Nicht-Hören-Können. Und hier deckt Jesus auch den Grund des Hörhindernisses auf. Matthäus 13, 15. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass es ihnen hülfe. Und damit kommen wir zu dem Punkt 3, das ist die Schwerhörigkeit. Die Schwerhörigkeit ist schließlich der Endzustand, trauriger Endzustand. Wenn sich jemand nämlich oft genug gegen das Hören entschieden hat, bei geistlicher Schwerhörigkeit wird kaum noch etwas von Gottes Reden gehört. Vielleicht so ein paar oberflächliche, angenehme Dinge, die man hören will, aber alles andere ist ausgeblendet. Und oft meint der Betreffende, dass Gott schweigt. Aber das Problem liegt bei der Schwerhörigkeit dessen, der hören sollte, und nicht bei Gott. Und glücklicherweise kann aber das Gehör wieder erlangt werden. Nur es kostet etwas. Und es ist nicht zum Schleuderpreis zu haben. Den Schleuderpreis, den gibt's nur bei dem eingangs erwähnten Hörgerät für 10 Euro. Aber das hat auch nicht funktioniert. Wenn wir schwerhörig für das Reden Gottes geworden sind, dann muss die Heilung bezahlt werden. Und wir müssen mit einer selten gewordenen Münze bezahlen, um das Reden Gottes wieder hören zu können. Und diese Münze ist unsere Zeit. Ohne Zeit zu investieren, klappt die Kommunikation mit Gott nicht. Wir brauchen Zeit fürs Stille. Wir können das Reden Gottes und das Hinhören mit Gott nur in der Stille hören. Gerd Terstegen hat gesagt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Das heißt, wenn wir es nicht fertig bringen, stille zu werden, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir Gottes Reden nicht wahrnehmen können. Jesaja hat damals zu Israel gesagt, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und durch Hoffen würdet ihr stark sein. Das war damals im Niedergang von Israel gesagt worden und hätte durch Stille sein und Hoffen hätte da Hilfe kommen können. Habakkuk 2,20 sagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm, alle Welt. Und wer ist das, der Tempel des Heiligen Geistes? Das sind seine Kinder, die zu ihm gehören, sind ein Tempel des Herrn. Und da soll Stille herrschen. Wenn wir die leise, sanfte Stimme des Herrn hören wollen, dann müssen wir alles Störende zum Schweigen bringen und konzentriert hinhören. Nicht nur dem Herrn unsere ganzen Probleme und Probleme unserer Geschwister sagen und auflegen, bevor überhaupt die Antwort gesagt wird, sondern hinhören, in sein Wort schauen und auf das achten, was der Herr uns sagen will. Und in unserer überlauten, hektischen Zeit ist das wichtiger als in allen Jahrhunderten vorher. So eine Zeit wie jetzt hat es nicht gegeben. Es hat viele schlimme Zeiten gegeben, aber nicht sowas. Dann geht es um die gefährlichen Folgen der Schwerhörigkeit. Lesen wir in Hebräer 5, Vers 12. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also andere Geschwister beschenken und andere Menschen beschenken, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Nach ihrer Bekehrung haben diese Christen nicht im geistlichen Verständnis zugenommen, sondern im Gegenteil, sie haben auch noch abgenommen. Sie müssen auf Neues einen Glaubensgrundkurs belegen. Das ist die Milch. Schauen wir mal auf die Vegetation im Wald. Da gibt es nur zwei Dinge. Entweder es wächst oder es verfällt. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen permanenten Gleichstand. Gibt dieses Kinderlied. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und genau darum geht's beim Christen. Wenn wir inaktiv sind, geht's automatisch rückwärts. Und gegen den Strom schwimmen heißt es, dass wir äußerlich gegen Anfeindungen angehen sollen und robust werden gegen diese Anfeindungen. Das ist ein Lernprozess, den wir haben können. Und innerlich gegen Hemmnisse im Wachstum. Und Hemmnisse im Wachstum haben wir ja einige schon gehört. Und dann heißt es in Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Das heißt, Unmündige, kleine Kinder, die muss man nicht in allem, was sie sagen, so ernst nehmen und können auch kaum jemanden belehren. Kein Erwachsener würde ein saftiges T-Bone Steak gegen eine Milchflasche tauschen. Wenn es aber doch so ist, dann ist irgendetwas in der Entwicklung sehr schlecht gelaufen. Und auf dem Foto ist ein Kind auf dem Schoß der Mutter zu sehen. Dieses Kind sieht zwar aus wie ein Baby, ist aber ungefähr 2 Jahre alt. Es leidet an einer Wachstumsstörung. Und das ist sehr tragisch für jeden in der Familie gewesen. Die Nahrungsaufnahme wird entweder verweigert oder das Gegessene wird nicht fürs Wachstum genutzt. Und ganz Ähnliches gibt es beim geistlichen Wachstum. Und hier gibt es genug gute und geistliche Kraftnahrung. In 2. Petrus 1, 3a steht, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht zu Gott brauchen. Gott bietet uns alles an, was wir für ein gesundes Wachstum benötigen. Das brauchen wir einfach nur zu nehmen. Aber es liegt ganz an uns, einmal, ob wir Gebrauch davon machen und bald von Milch zu schmackiger und gehaltvoller festen Speise wechseln können. Und dann zweitens, dass wir das, was wir gegessen haben, auch fürs Wachstum verwenden. Oder ob wir das einfach nur unseren Intellekt dadurch schärfen und nichts davon umsetzen. Dann kommt es nämlich auch nicht zum Wachstum. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. In Vers 14. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Ein Erwachsener, der nimmt nämlich nicht nur irgendwelche Speise zu sich, sondern er ist auch in der Lage, aus allen Speiseangeboten gute Nahrung auszuwählen und schlechte Nahrung zu verwerfen. Und es können sich aber im Laufe der Zeit auch ungute Speisegewohnheiten einschleichen. Und so sind wir gut beraten, wachsam zu sein und von Zeit zu Zeit auch mal eine Bestandsaufnahme unserer Ernährung zu machen. Ziel soll eine ausgewogene Ernährung sein, in der sich alle Aussagen der Bibel auch wiederfinden. Es ist absolut nicht gesund, wenn wir uns auf ein Lieblingsthema der Bibel stürzen und alles andere rechts und links außer Acht lassen. Ist sehr, sehr ungesund. Genauso als wenn wir im täglichen Leben nur Süßspeisen und Hamburger essen und alles andere weglassen. Frage ist jetzt, was ist schlechte Nahrung? Da gibt es 4 Beispiele, wieder nur von vielen. Und diese Beispiele habe ich jetzt nur gebracht, um mal so das Prinzip aufzusagen, wonach wir gehen können in der Beurteilung. Eins ist, denke ich mal, jedem klar, das ist ungesunde Info aus Fernsehen, Internet, Illustrierten, weiß ich was. Das ist definitiv keine Nahrung, die wir nehmen sollten. Dann das zweite ist Unausgewogenheit. Einseitige Bibelstellen und Musik, die nur, Betonung liegt hier auf nur, Lobpreis und Trost geben, aber Lehre und Ermahnung vermeiden. Beides gehört dazu. Früher war es vielleicht mehr die andere Seite und jetzt ist wieder ein Extrem. Die Menschen neigen halt zum Extrem. Auf jeden Fall schädigt das geistliche Immunsystem, wenn wir nur auf diese weichen Aussagen gehen. Es ist ähnlich krankmachend, wie wenn wir von gesunder Nahrung nur Süßes essen. 2. Timotheus 4, Vers 2, da steht etwas, das insgesamt 8-mal im Neuen Testament zu finden ist. Da steht, predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zu Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Da steht also nicht, baue auf und ermutige und dies alles, was sicher auch wichtig ist. Das passiert aber automatisch normalerweise, dass man jemanden, der leidet, dass man ihn ermutigt, wenn jemand Trost braucht, dass man Trost spendet, das machen wir gerne. Aber das, was der Paulus dem Timotheus da geschrieben hat, das ist schon mal was nicht so von selber kommt, was wir aber aus Liebe zu unseren Geschwistern und zu anderen tun sollen, strafen, drohen, ermahnen. Mit aller Geduld und Lehre, natürlich in Liebe. Auf jeden Fall, das steht 8-mal im Neuen Testament und ist nicht nur eine Empfehlung, sondern eine wichtige Aussage. Erinnere dran, alles, was 2 oder 3-mal schon in der Bibel steht, ist eine grundsätzliche Lehre und ist wichtig. Hier steht es 8-mal. Dann ein weiterer Punkt ist ungeprüft Predigen anhören oder anschauen. Wir sollen prüfen. Ja, unsere leibliche Nahrung prüfen wir ja auch. Ist das gut für mich oder nicht? Und hat da ein Auge drauf? Genauso soll das auch bei geistlicher Nahrung sein. Beispielsweise Bibel-TV oder weiß ich was, egal was wir im Internet finden. Es gibt sehr viele sehr gute Dinge. Es gibt aber auch sehr viele sehr schlechte Dinge. Und wir müssen unterscheiden. Und allzu oft wird nämlich geschickt Irrlehre eingeflochten und Wahrheit, 2/3 Wahrheit, 1/3 handfeste Lüge. Und dadurch, dass so viel Wahrheit da drin ist, wird die Lüge mitgeschluckt. Ja, das macht man ja auch bei, weiß ich, Rattengift. Da mischt man was rein, dass das gut riecht für die Ratten, auch für Hunde. Unser Bonnie wäre fast gestorben, hat gut gerochen, also hat das gefressen und wäre fast verblutet daran. Und genauso ist es auch im Geistlichen die Vermischung Wahrheit mit Lüge. So, Mary Poppins, da heißt es ja dann, mit einem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Und genauso ist das dann Wahrheit mit Lüge vermischt. Dann letzter Punkt. Gezielt solche Seelsorger aufsuchen, welche die eigene Fehlmeinung bestärken. Die sagen, ja, ist richtig, mach das ruhig, das tut dir gut. Und in Wirklichkeit ist es etwas Schädliches. Und genau das ist die Stelle, wo wir dann eben Strafen drohen, ermahnen, dass wir wirklich drauf in intelligenter Art und Weise eingehen. Das war mal so zur Beurteilung, was ist schlechte Nahrung, was tut uns nicht gut im Geistlichen. Jetzt gibt's zum Hören lernen die sogenannte Hörschule. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, sowas gibt es. Und in der Hörschule geht's nicht etwa um die Ohren, sondern es geht darum, was zwischen den Ohren sitzt. Unseren Verstand. Es geht nämlich um die Fähigkeit, etwas mit dem Gehörten sinnvoll anzufangen. Es geht darum, wie wir hören in der Hörschule. Also nicht, dass man leise Töne möglichst gut versteht, sondern dass man das, was man versteht, auch intelligent verarbeitet. Und das ist jetzt unser letztes Slide. Zum rechten Hören ermahnt uns auch der Herr Jesus im Anschluss an das Gleichnis zum vierfältigen Ackerfeld. Lukas 8, 18 und 21. Seht nun zu, wie ihr höret. Ja, es geht darum, wie wir hören. Denn wer irgend hat, dem wird gegeben werden. Und wer irgend nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben scheint, genommen werden. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, welche das Wort Gottes hören, und jetzt kommt's, hören und tun. Zunächst geht es jetzt darum, dass uns in der Bibel nicht irgendjemand irgendetwas sagt. Es sind auch nicht einfach nur Worte, sondern hier redet der allmächtige Gott zu uns. Wir tun also gut daran, genau hinzuhören. Nur das Hinhören alleine bewirkt noch überhaupt nichts. Ich hatte früher schon mal dieses Beispiel von den 5 Fröschen gebracht. 5 Frösche sitzen am Ufer des Teiches. 3 davon entschließen sich zu springen. Frage, wie viel bleiben zurück? Sind 5. Sich zu entscheiden heißt nicht zu springen. Ja, wir müssen das, wozu wir uns entschieden haben, dann schlussendlich auch tun. Sonst bringt es überhaupt nichts. Und die geistliche Schwerhörigkeit ist nämlich erst dann beseitigt, wenn uns das Gehörte so sehr berührt, dass es zur Tat kommt und das Gehörte Frucht trägt. Und eine geistliche Hörschule erzieht dazu zu 3 Dingen. Erfassen des Gehörten, also den Wahrheitsgehalt biblisch bewerten. 2. Das bewusste Verarbeiten des Gehörten. Sind Konsequenzen zu ziehen, wenn ja welche? Dann verantwortlicher Umgang mit dem Gehörten. Gilt es uns, dann sollen wir es in die Tat umsetzen. Und dann zum Schluss diese wunderbare Verheißung. Hören wir und tun wir das, was uns der Herr sagt, dann wird uns eine ganz unglaublich reiche Belohnung zuteil. Wir sind dann Mutter und Brüder Jesu, unseres Heilandes.